Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Literatur wird Oper. Heute Folge 17. Das Thema ist Märchen wird Oper. Markus wird uns heute etwas erzählen über die Richard Strauss Oper Feuersnot. Die Oper ist eine wirklich sehr selten gespielte Oper. Mir ist sie bisher nicht bekannt gewesen, aber ich denke, Markus wird Licht ins Dunkel bringen. Markus, erzähl uns gerne, um was es geht und was dich daran besonders begeistert.
Ja, vielen Dank, Evelyn. Diese Oper wird selten gespielt, ist aber im Schaffen von Richard Strauss hochbedeutend. Viele sagen sogar, es war der Startschuss für den modernen Richard Strauss. Es geht, mal ganz theatralisch gesagt, um Liebesglut und Lichtentzug oder die Rache des jungen Richard Strauss an seiner Geburtsstadt München.
Aber wie kommt Richard Strauss auf Liebesglut und Lichtentzug?
Ja,
gehen wir doch genau darauf ein. Was meint er da genau damit?
Ja, dann bringen wir, um beim Bild zu bleiben, etwas Licht in die Dunkelheit. Die Dunkelheit wird uns hier noch sehr beschäftigen. Feuersnot ist Richard Strauss' zweite Oper, eigentlich mehr ein Singgedicht, ein Einakter, und sie erlebte ihre Uraufführung im Jahr 1901. Schauplatz ist ein märchenhaftes München zur Mitsommernacht am Sendlinger Tor. Der junge Außenseiter Kunrad ist ein Zauberlehrling. Er verliebt sich in Dimut. Den Namen muss man sich merken.
Also Dimut wie Demut.
Richtig, das wollte ich jetzt bewusst dir überlassen, aber wir kommen noch zur tieferen Aussage. Dimut ist die Tochter des Bürgermeisters. Der heißt dann bezeichnenderweise auch Sendlinger mit T. Diese, also Dimut, fühlt sich von Kunrad bedrängt und rächt sich auf Frauenart. Und was macht sie? Sie verspricht ihm zwar ein Schäferstündchen und lässt ihn nachts in einem Korb zu ihrem Schlafgemach hochziehen, aber auf halber Strecke lässt sie den Korb hängen und der baumelnde Kunrad wird zum Gespött der herbeieilenden Münchner.
Warum muss ich gerade an Rapunzel denken?
Ja, also die Ähnlichkeiten drängen sich auf. Ich darf mal ganz kurz vorweg sagen, es ist ein holländisches Märchen. Mhm. Ja, also nicht aus dem Grimmschen Märchenschatz. Mhm. Dazu kommen wir noch. Kunrad löscht daraufhin per Zauberspruch alles Feuer und Licht in der Stadt. München ist also dieses märchenhafte München in absolute Dunkelheit getaucht. Erst wenn Dimut ihn erhört, sprich die körperliche Liebe zulässt, kehrt das Licht nach München zurück. Und jetzt sind die Bürger natürlich entsetzt, wobei es gibt etliche Liebespaare, die die Dunkelheit zu nutzen wissen. Die sind also froh, aber der Großteil der Münchner ist entsetzt. Sie wenden sich mit aller Entschiedenheit an Dimut, sie soll Kunrads Bedingungen erfüllen. Ja, und ganz still zieht sie nun Kunrad in das Dunkel ihrer Kammer hinein und was dort geschieht, wird den Umstehenden klar, als plötzlich alle Feuer wieder aufflammen und München freut sich über das wiedergefundene Licht.
Und Dimut freut sich über ihre Demut?
Man muss bedenken, das spielt hier in einer sehr prüden Zeit. Aber gut, vielleicht was zum Hintergrund. Richard Strauss war sauer auf seine Heimatstadt München.
Was war denn der Anlass dafür?
Dass er sauer war, weil sein Erstlingswerk Guntram, das war so ein Ritterdrama ganz im Richard-Wagner-Stil, wegen allzu großer Nähe zu Richard Wagner gnadenlos durchgefallen war. Da war er wütend und hat das seiner Geburtsstadt nicht verziehen. Und deswegen ist Feuersnot, die Oper, über die wir jetzt reden, eine einzige große Abrechnung.
Heißt das, dass eigentlich Demut, die Stadt München darstellen soll? Die Stadt München, die ihm gegenüber demütig sein soll?
Absolut.
Meint er das damit?
Ja, das ist die Allegorie für die Stadt München, die sich ihm verweigert. Und Kunrad ist der Stellvertreter für Richard Strauss selbst. Also man merkt, es hat ihm an Selbstbewusstsein nicht gemangelt. Und es wird immer wieder zitiert, Meister Reichard, der Alte von Leim. Das ist natürlich sein großer Mentor Richard Wagner, der von den Münchnern aus der Stadt vergrault wurde. Also das ist die simple Botschaft. Und Richard Strauss, also Kunrad, setzt das Werk des Meisters in dessen verlassener Hütte, dessen Hexenhaus fort. Was noch wichtig ist, das Libretto schrieb ganz in bayerischer Mundart Ernst von Wollzogen. Ja, ein ganz berühmter Satiriker. Und das ist voller Wortspiele und Anspielungen auf Wagner und auf Strauss. Und jetzt muss ich unbedingt was zitieren. Du gestattest es mir. Direkt aus dieser Oper, da triebt ihr den Wagner aus dem Tor, den bösen Feind, den triebt ihr nicht aus. Der stellt sich euch immer aufs Neue zum Strauß. Also deutlicher geht's ja schon nicht mehr. Ja, die Hommage an den vertriebenen Meister Richard Wagner und das eigene Porträt Richard Strauss.
Aber das Libretto, ist das bayerisch, deutsch, hochdeutsch? Wie ist es denn so geschrieben?
Es ist tiefst bayerisch, ja, ein ausgesprochenes Dialektvergnügen. Der Nicht-Bayer, der ja bei uns in Bayern bisweilen auch der Preis genannt wird, wird den Text ohne Libretto praktisch nicht verstehen können.
Höchst interessant.
So viel dazu.
Ein schönes Vergnügen für uns Bayern, aber ich glaube, du hast da auch noch einen anderen Vergleich dazu, außer wir Bayern.
Richtig, wir kommen gleich dazu. Ich darf nur ganz kurz sagen, als die Oper damals in Dresden uraufgeführt wurde, übrigens sehr erfolgreich. Richard Strauss ließ ja fast alle seine Opern in Dresden aufführen.
Kann zu fassen, bayerische Sprache Dresden?
Scheinen sich irgendwie zu liegen, ja. Empfand sie das sächsische Königshaus als moralisch anstößig und deswegen wurde Feuersnot vom Spielplan genommen. Aber es konnte natürlich gar nichts Besseres passieren. Das war beste Werbung. Sofort wurde sie auf allen anderen deutschsprachigen Bühnen angenommen und lief dort auch sehr erfolgreich. Also zum Beispiel Gustav Mahler war von dem Werk begeistert und hat dann diese bayerische Oper, denn sie ist nun mal sehr bayerisch, in Wien uraufgeführt. Da wurde sie allerdings nur mäßig aufgenommen. Auch im Ausland, London 1910, 1927 in Philadelphia wurde sie aufgeführt.
Ich bin ja gerade vorhin schon auf diesen interessanten Punkt gestoßen, wo es um die bayerische Sprache ging. Da gibt es ja einen Fun Fact dazu. Denn 2014 wurde in Palermo im Teatro Massimo Feuersnot mit einem außerordentlichen Erfolg aufgeführt. Presse und Publikum waren sehr begeistert und es schien dann, dass man auf Sizilien das altbayerische Brauchtum und den Münchner Dialekt sehr zu schätzen weiß, wusste. Und ich muss auch persönlich sagen, mir ist es auch aufgefallen, meinem Urlaubsaufenthalt vor einigen Jahren auf Sizilien ist mir bereits aufgefallen, dass der sizilianische Dialekt sehr dem bayerischen ähnlich ist. Das kann man zwar jetzt nicht wirklich miteinander vergleichen, weil es ja unterschiedliche Sprachen sind, aber es ist tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden.
Also wäre jetzt für mich ein Unterschied wie zwischen Feuer und Wasser gewesen, aber man lernt ja nicht aus. Sehr interessant. Also die Assoziation wäre mir nie gekommen.
Man kann als Bayer sehr gut Sizilianisch sprechen, auch wenn man es nicht mal gelernt hat.
Aber du bist unsere Italien-Expertin.
Was denkst du denn, was macht diese Musik zu etwas Besonderem?
Naja, zum einen darf man nicht vergessen, Richard Strauss ist ja zunächst mal oder war in dieser Zeit ein sehr bekannter Orchestermusiker. Er hat ja viele Symphonien komponiert. Ja, dass er sich jetzt hier der Oper zuwandte, war neu. Und diese zweite Oper, die hat schon viele musikalische Höhepunkte. Also sie ist sehr anspruchsvoll, sie ist spätromantisch in ihrem ganzen Stil. Das orchestrale Zwischenspiel, die sogenannte Liebesszene, die also dann zum Eklat beim sächsischen Königshaus führte, die ist musikalisch hochkomplex. Es gibt eine sehr gute Einspielung von Giuseppe Sinopoli, ja, speziell dieser Szene. Und es ist so ein ganz interessanter Stilmix aus bayerischen Volksliedelementen und Wagners Leitmotivtechnik. Es gibt sehr starke Reminiszenzen an das große Vorbild Richard Wagner, der ja, wie gesagt, in dieser Oper als Meister Reichard bzw. der Alte von Laim bezeichnet wird. Wenn man sich die Mut anhört, die Heldin, die Antiheldin dieser Geschichte und ihre Freundinnen, die klingen wie die Rheintöchter. Und die Szene, wo das ganze Licht in München erlöscht, das ist quasi 1:1 aus dem Rheingold übernommen. Also auch hier darf ich kurz den Text von Wolzogen vorlesen. Leuchte, verlösche, Glut, verglüh, eilig umfang euch ewige Nacht, weil ihr der Minne Macht verlacht. Ja, das ist im Grunde das, was man im Rheingold Alberich in den Mund legen könnte.
Wie toll das da zusammenpasst und was für ein super Verhältnis das zueinander hat. Ja. Das wusste ich nicht, das ist mir neu, auch sehr interessant. Und wir kommen auch da jetzt gleich zum Ursprung der Geschichte, weil das liegt nicht im Voralpenland, wie man mutmaßen könnte, sondern das ist entstanden an holländischen Grachten. Das ist ein nicht minder derbes niederländisches Volksmärchen, das erloschene Feuer zu Audena.
Ja, ich kann auch kein Niederländisch. Ich würde es jetzt mal Odenerde. Odenerde,
Odenerde aus
ja.
niederländische Sagen, Brockhaus 1843. Das ist aus, wie ich jetzt festgestellt habe, drei kurzen Seiten aus dem Originallibretto Ernst von Wolzogens als Cliffhanger dem Ganzen vorangestellt. Markus, warum wird diese schöne und folkloristische Oper heute eigentlich so selten gespielt?
Ja, also das hat verschiedene Gründe. Der Text wirkt heute vielleicht etwas belehrend, geradezu misogyn. Die Frau muss sich fügen, damit das Licht wieder brennt.
Also
Ja,
demütig sein.
korrekt, der Name Nomen est Omen. Und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt eine emanzipierte Frau, mit der wir es hier zu tun haben. Dann aber auch der Schwierigkeitsgrad. Diese Oper enthält enorme Anforderungen an die Sänger und das Orchester. Das Stück ist ja relativ kurz, das macht maximal 90 Minuten aus. Und ich darf noch einen Tipp geben: Es gibt eine sehr schöne Gesamtaufnahme von Ulf Schirmer, mit dem hatten wir schon mal zu tun, als wir Dornröschen besprochen haben. Und der Liebesszene, die wir kurz erwähnt hatten, die wurde von Giuseppe Sinopoli 1996 bravourös eingespielt. Evelyn, was ist denn dein Fazit zu dieser Oper, dieser unbekannten Oper?
Also ich denke, es ist ein sehr frecher, lauter und auch unterschätzter Strauß. Und es zeigt auch, dass Oper auch ein satirisches Märchen sein kann. Mal was ganz anderes.
Also ich denke, es ist ein ganz wichtiges Entwicklungsstück. Der Strauß-Stil, der da schon wetterleuchtet, sozusagen am Horizont. Zum Beispiel die Schlussszene, die erinnert ganz stark an den Rosenkavalier. Also viele wichtige Einfälle, die da bereits schon vorweggenommen wurden. Ja, und von daher wollen wir euch dieses Stück oder wollen wir euch Mut machen, dieses Stück wiederzuhören. Und wir würden uns freuen, wenn die Staatsoper es auch ins Programm aufnehmen würde. Es gehört ja zu München. Es hat insbesondere den nötigen Lokalkolorit, aber auch die satirische Schärfe.
Bin mir sicher, da lässt sich einiges Schönes daraus inszenieren, mit tollen Ideen. Warum nicht?
Und ich darf damit abschließen, es wird nicht das letzte Werk von Richard Strauss sein, das wir im Rahmen dieser Rubrik besprechen werden.
Bin mir sehr sicher, Mark. Bis zum nächsten Mal.